Sie hören 18:20 unser Live-Abendjournal an diesem Dienstag. In Stade in Niedersachsen ist es zu einer unfassbaren Gewalttat gekommen. Bei einem Hilfeplangespräch in einer Jugendhilfeeinrichtung wurden gestern 6 Menschen erschossen. Tatverdächtig ist ein 45-jähriger türkischer Staatsbürger aus dem Raum Hannover. Inzwischen ist bekannt geworden, dass gegen ihn bereits wegen des Verdachts der Misshandlung seines 3 Monate alten Kindes ermittelt wurde. Das Baby war den Eltern zeitweise vom Jugendamt entzogen worden. Offiziell sprechen die Ermittler von einem Sorgerechtsstreit als Hintergrund der Tat. Aber viele Fragen bleiben offen. Und welche das sind, darüber sprechen wir jetzt mit dem Islamismus-Experten Irfan Pezi. Schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Herr Pezi, inzwischen kennen wir deutlich mehr Details über den mutmaßlichen Täter als noch unmittelbar nach der Tat. Gegen ihn lief bereits ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts, sein eigenes Baby misshandelt zu haben. Wenn Sie all diese Informationen da zusammensetzen, welches Bild ergibt sich da für Sie?
Ja, das typische Bild eines Gewalttäters, der seine Frau misshandelt, der die Kinder misshandelt und wo dann das Jugendamt irgendwann sagt, so jetzt ist Schluss. Und ich meine, der Staat hat ja auch eine gewisse Verantwortung, gerade was Kinder betrifft. Und das ist halt dann sehr, sehr schwierig für, ja, ich sag mal, für Leute aus gewissen Kulturräumen, was eben die Bereiche betreffen, Familie, Kinder, ja, und hier ist es halt dann komplett eskaliert und hat, ich sag mal, eine neue Eskalationsstufe erreicht, dass eben gezielt dann auch Mitarbeiter vom Jugendamt, das waren ja auch teilweise Leute, die waren ja auch Beamte, also vom Staat, die dann einfach hier eiskalt ermordet wurden aus Rache.
Die Ermittler sagen, Auslöser war der Sorgerechtsstreit. Gleichzeitig geht es um ein Kind, das den Eltern zeitweise entzogen worden war, um einen staatlichen Eingriff. Also reicht Ihnen die Erklärung Sorgerechtsstreit als Motiv?
Also ich finde, das ist schon sehr stark verharmlosend. Ich meine, wie viele Sorgerechtsstreitigkeiten haben wir in Deutschland, wo es auch nicht zum Mord kommt? Also da spielen schon auch gewisse andere Faktoren eine Rolle, die man eben jetzt unerwähnt lässt, wie zum Beispiel das Weltbild eines solchen Mörders, der kulturelle Hintergrund auch. Ich meine, es ist ja auch vieles noch im Unklaren, zum Beispiel jetzt auch, was die Zugehörigkeit zu einem bekannten kriminellen Clan betrifft, ja, wo jetzt immer mehr Medien berichten, dass er durchaus dazugehört hat, ja, Polizei hält sich bedeckt. Das sind alles so Fragen, die sind noch offen.
Der mutmaßliche Täter ist türkischer Staatsbürger. Gleichzeitig, Sie haben das jetzt gerade angesprochen, mutmaßt man über mögliche Clan-Strukturen. Gibt es denn bislang Hinweise oder was wirft in Ihnen denn Fragen auf, die in diese Richtung deuten und wie lauten diese Fragen? Also was ist an dieser ganzen Geschichte irgendwie unrund und was sollte uns zu denken geben?
Ja, erstmal natürlich das Verhalten der Polizei. Ich habe mir auch die Pressekonferenz angeschaut. Ja, also dass man eben bewusst solche Begriffe verwendet wie Sorgerechtsstreit, Familientragödie, dass man es als einen Einzelfall hinstellt. Also man blockiert da sehr stark. Und andererseits, ich meine, der Tathergang, allein, dass ein Mann bereit ist, eiskalt 6 Menschen zu ermorden, dass er Zugang zu Waffen hat. Ich meine, er hat ja keinen legalen Waffenbesitz, sondern er hat sich ja illegal eine scharfe Waffe besorgt. Dann die Flucht in so einem aufgemotzten AMG Mercedes mit Fluchtfahrerin, ja, 65-jährige Frau. Also auch da, das deutet eher darauf hin, dass die Sache geplant war. Und ich meine, wir kennen es ja auch aus den Ehrenmorden und aus vielen anderen Fällen. Da ist es ja nicht so, dass das jetzt die Tat eines Einzelnen ist, sondern das wird dann von der Familie, meistens von den Ältesten, beschlossen, ja, dass man so etwas macht. Und dann gibt es auch logistische Unterstützung. Und so vom Tathergang, wie er dann flüchten wollte, abgeholt wurde und so weiter, geht es schon in die Richtung, dass es eben da eine Planung gab. Jetzt gilt es halt zu klären, inwiefern war da die gesamte Familie oder Teile der Familie involviert? Wusste man von dieser Tat? Hat man sie unterstützt? Es sind halt alles so Fragen, die jetzt noch offen sind, aber es gibt schon starke Indizien, die in diese Richtung deuten.
Ja, vielleicht auch der Ablauf. Also der Mann hat das Gebäude verlassen, ist zum Auto gegangen, hat dort die Waffe geholt, ist zurückgekehrt. Das wirkt ja nicht wie eine spontane Kurzschlussreaktion, sondern als ob das zumindest im Bereich des Möglichen oder wenn nicht sogar einfach in der Planung eine Rolle gespielt hat. Was ist daraus noch für einen Schluss zu ziehen?
Ja, und vor allem, wieso hat er eine Waffe mit sich? Ich meine, das macht ja dann nur Sinn, wenn er grundsätzlich kriminell ist und zu Clanstrukturen gehört, dann ist es ja relativ normal, dass man scharfe Waffen mit sich trägt, ja, im Auto hat. Oder eben, er hat sie gezielt für diese Tat besorgt und hat diese Tat geplant und ist auch mit der Absicht hingegangen, die Leute aus Rache zu ermorden. Und das ist eben so ein bisschen problematisch, wenn man das so als Familientragödie dann hinstellt. Ich meine, die Opfer sind alles Mitarbeiter vom Jugendamt und aus der Mutter-Kind-Einrichtung. Das heißt, es handelt sich ganz klar um einen Racheakt. Welche Absicht oder welchen Grund hätte er denn sonst, die so eiskalt zu ermorden, außer aus Rache dafür, dass sie ihm eben aus seiner Sicht wahrscheinlich zu Unrecht sein Kind weggenommen haben. Also ich sehe da schon einen deutlichen Unterschied von den typischen, ich sag mal, Amokläufen, wo dann der Vater ja Amok läuft und die ganze Familie und oft auch am Ende sich selbst ermordet, oder gezielt Mitarbeiter vom Jugendamt und von städtischen Einrichtungen.
Sehen Sie darin auch die politische Dimension, dass man sich genau eben über die Entscheidungen des Staates hinwegsetzt und dann eben die Mitarbeiter des Staates auch zur Zielscheibe werden? Dadurch, dass man sagt, na, von euch lasse ich mir das Kind nicht wegnehmen. Das ist schon eine politische Botschaft. Das ist ja nicht nur, na, ich will jetzt mein Kind zurück, sondern da geht es ja auch um Grundsätzliches, oder?
Genau, und deswegen fand ich auch die Stellungnahmen am Anfang auch ja ziemlich verfehlt, als man sofort von Anfang an einen politischen oder sonstigen Hintergrund ausgeschlossen hat. Einerseits betont man, es sind noch viele Fragen offen, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Andererseits schließt man direkt und von Anfang an einen politischen oder sonstigen Hintergrund aus. Ja, also das ist widersprüchlich. Und ich meine, wir kennen es ja auch aus anderen Fällen, bei ja, Bürgergeldempfängern, staatlichen Leistungen und so weiter, dass da auch immer mehr Mitarbeiter angegriffen werden. Fast in jedem dieser Einrichtungen gibt es mittlerweile Security, um die Mitarbeiter vor Angriffen zu schützen. Ja, weil, wie gesagt, dann ausgerastet wird, wenn man zum Beispiel die Leistungen gekürzt bekommt oder sonstiges. Und hier haben wir ja noch einen heikleren und sensibleren Bereich. Hier geht es ja nicht um Geld, sondern hier geht es darum, dass ein Kind weggenommen wurde. Und ich meine, natürlich, dem Jugendamt unterlaufen auch mal Fehler, ja, und die stehen ja auch oft in der Kritik. Aber ich meine, in diesem Fall sieht man ja, dass das schon alles seine Berechtigung hatte. Und dass wir das eben, ja, oder viele solcher Fälle kennen, wo es dann auch häuslicher Gewalt kommt und sowas und dann am Ende im schlimmsten Fall dann auch zur Ermordung der Ehefrau. Also ich lese im Durchschnitt, ich sag mal, einmal die Woche von einem Fall, wo meistens ein Afghane oder Syrer oder meistens Leute, die seit 2014, 15 hierher gekommen sind, wo der Ehemann die Ehefrau ermordet, weil sie sich scheiden lassen will, weil sie kein Kopftuch mehr tragen will, weil sie anders leben will und sowas. Also das hat schon System. Und die politische Botschaft ist eben, oder ich meine, man kann es jetzt nicht si sicher sagen, dass er das beabsichtigt hat, aber es ist durchaus so. Ich meine, wie fühlen sich jetzt andere Mitarbeiter? Die werden jetzt natürlich, die das jetzt mitbekommen, diesen Fall, die werden sich jetzt schon denken, warte mal, ich muss aber jetzt vorsichtig sein hier in dem und dem Fall. Ja, wenn wir da das Kind wegnehmen, weil der Fall in Stade zeigt ja, dass es durchaus auch Leute gibt, die dann bereit sind, mehrere Menschen zu ermorden. Also Das ist schon eine ganz neue Eskalationsstufe, die bei vielen Beamten und Mitarbeitern solcher Einrichtungen, behaupte ich, schon ja, dazu zum Nachdenken bringen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch, wenn dann Behörden und Ämter dann quasi auch so ein bisschen ja, eingeschränkt werden, beziehungsweise immer nachdenken müssen und Angst um ihre eigene Sicherheit haben müssen.
Wenn Sie jetzt mal sich aus dem Fenster lehnen und mal komplett rekonstruieren müssten, was wirklich passiert ist, wer der Täter möglicherweise ist, aus welchem Milieu er kommt und was das Motiv der Tat ist, wie würden Sie das Ganze jetzt innerhalb von ein paar Sätzen mal zusammenfassen, was wir vielleicht in einem oder 2 Tagen in der Zeitung lesen?
Also, was man in der Zeitung lesen wird und wie ich es zusammenfassen würde, kann sein, dass da so ein bisschen, dass das so ein bisschen unterschiedlich ausfällt. Für mich ist das ein klassischer Fall eines Migranten aus dem muslimischen Kulturraum mit einer gewissen Mentalität, mit einer gewissen Weltanschauung, der sich in seinem Ehrgefühl verletzt fühlt, dem das Kind weggenommen wurde, der den Staat nicht akzeptiert und das als einen Übergriff betrachtet, ihm das Kind, das eigene Kind wegzunehmen, der auch nicht unsere Gesetze oder sowas akzeptiert, der eine hohe Gewaltbereitschaft hat, vorbestraft ist, und bereit ist, ja, Selbstjustiz zu üben und, wie wir gesehen haben, der bereit ist, unschuldige Menschen zu ermorden aus Rache dafür, dass sie ihm ja, sein Kind weggenommen haben.
Eine letzte Frage noch zum Verhalten der Polizei und zu dieser Zurückhaltung und fast schon, kann man sagen, Irreführung auch in der Wortwahl. Wie lässt sich das bei der Polizei eigentlich erklären und wie routiniert geht man eigentlich damit mittlerweile schon um? Gibt es da auch Vorgaben, dass man das einzuhalten hat, dass man möglichst wenig preisgibt, um möglichst wenig Fragen zu provozieren? So nach dem Motto, man soll nicht zu viel wissen, um nicht zu viel Angst zu haben, und es soll alles so friedlich, schiedlich weiterlaufen wie bisher.
Also natürlich spürt man da von Anfang an den politischen Einfluss. Und da muss man natürlich unterscheiden zwischen einfachen Polizeibeamten und ja, den politisch besetzten Posten, ja, wie zum Beispiel des Polizeipräsidenten. Und ich meine, wenn man nach Niedersachsen schaut, SPD-Innenminister, Niedersachsen hat allgemein ein riesiges Problem mit kriminellen Clans. Es kommt auch ständig zu Schießereien, Auseinandersetzungen. Ja, also Niedersachsen hat grundsätzlich da große Probleme, was diese ja, Parallelgesellschaften betrifft, aber eben auch Clankriminalität. Und ja, also die Polizisten, ich glaube, auch für die ist das schon ein ziemlich heftiger Fall. Sowas haben wir nicht regelmäßig. Das ist schon eine neue Dimension. Aber natürlich liegt es dann im Interesse der politisch Verantwortlichen, den Fall kleinzureden, den Fall abzutun als eine Familientragödie, die jederzeit passieren kann. Sowas gab es immer schon und es wird es auch immer mal wieder geben und so. Und die natürlich die Verbindungen verschleiern wollen. Ich meine, es wird sich herausstellen, gehört er wirklich zu dem Clan? Mal heißt es, er ist Deutscher mit türkischen Wurzeln, jetzt heißt es wieder, nee, er ist schon auch türkischer Staatsbürger. Ja, also das hängt halt alles mit den grundsätzlichen Problemen in diesem Land zu tun, mit ja, einer nicht existenten oder mangelnden Integration in die Gesellschaft, Parallelgesellschaften, kriminelle Clanstrukturen und so weiter. Da besteht meiner Meinung nach schon eben ein Zusammenhang und diesen Zusammenhang versucht man natürlich da jetzt in Niedersachsen zu verschleiern und das als eine isolierte Tat darzustellen, wo der Staat auch nichts dagegen machen kann. Das ist wie so eine ja, Naturkatastrophe, das kann halt jederzeit mal passieren und das war's. Aber ich denke, die Leute, ja, die Leute sind nicht so blöd und die Leute sehen schon die Zusammenhänge. Und ja, ich bin gespannt, wie sich der Fall weiterentwickeln wird und was wir noch alles so an Informationen jetzt in den nächsten Wochen bekommen.
Sagt der Islamismus-Experte Irfan Pezi. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Ihnen einen schönen Abend.
Dankeschön.